SkyTail. Online-Akademie für IT-Sicherheit.
Der SkyTail-Podcast.
Willkommen zum SkyTail-Podcast Ausgabe 23. Wie gewohnt haben wir für Sie IT-Pannen, Gefahrenpotenziale, Bedrohungen, Angriffe und Betrugsversuche im Internet gesichtet und analysiert. Was ist da schiefgelaufen? Woraus können wir lernen? Unsere Themen heute sind unter anderem erneut der Dauerbrenner Print Nightmare, ein irrer Kryptodiebstahl, der irgendwie dann doch keiner war, und die immer skurrileren Auswüchse der Ransomware. Wir sprechen über eine neue SMS-Betrugsmasche, über falsche Ferienhäuser und über neue Erkenntnisse beim Social Engineering. Und am Ende werden wir sogar ein wenig musikalisch. Und das alles mache ich natürlich nicht alleine, sondern habe wie immer einen IT-Fachmann bei mir, den IT-Sicherheitsexperten und Leiter der SkyTail Online-Akademie für IT-Sicherheit, Max Ziegler. Hallo Max.
Hallo Matthias.
Max, Anfang des Monats wurden anlässlich der Black Hat-Konferenz in den USA auch wieder die diesjährigen Pawnee Awards vergeben. Nein, da wurden keine Pferde prämiert, sondern die größten Erfolge, aber auch die fürchterlichsten Patzer bei der IT-Security. Und da ging der Negativhauptpreis Most Epic Fail, also für das größtmögliche Versagen, an Trommelwirbel. Microsoft. Die nämlich bekamen eine goldene Himbeere für ihr Unvermögen, die Schwachstelle im Druckerspooler namens Print Nightmare zu reparieren. Und als hätten sie es geahnt, jetzt lese ich bei golem.de die Headline: Drucker-Albtraum unter Windows nimmt kein Ende. Was ist denn da schon wieder oder immer noch los?
Print Nightmare, der Drucker-Albtraum.
Ja, ist schon tausendmal gepatcht, tausendmal nichts passiert, könnte man fast sagen. Also Microsoft hat es mit der Druckerverwaltung immer noch nicht so hundertprozentig im Griff. Seit Juli gibt es immer wieder Sicherheitsupdates, aber die eigentliche Lücke oder ja die Lücke im Druckerspooler ist tatsächlich immer noch nicht zu 100% geschlossen. Mhm. Also das Problem lag ja darin, dass man es schaffen kann, präparierte oder manipulierte Treiber dem System unterzuschieben. Und diese Treiber, die werden dann mit Systemrechten ausgeführt, Systemrechten, so dass man da dann Code ausführen kann und sich so Systemrechte erschleichen kann. Nach dem letzten Patch war das dann eigentlich so, dass eigentlich nur noch Admins Druckertreiber installieren können sollten. Aber auch das lässt sich dann leider umgehen.
Ja.
Wie ein Sicherheitsforscher jetzt rausgefunden hat, und zwar über die sogenannte Copy-File-Direktive. Da kann man dann wirklich noch eine DLL kopieren und dann auch mit ausführen. Und so kommt man dann wieder an seine Command-Shell mit System-Rechten.
Oh ja.
Microsoft hat einen weiteren neuen Patch versprochen, aber ja, das wird halt auch noch mal ein paar Tage dauern. Also bis dahin ist die Empfehlung tatsächlich, Print Spooler Service deaktivieren, das ist ziemlich ärgerlich, denn dann kann man nicht mehr lokal oder übers Netzwerk drucken, aber dann ist man zumindest sicher.
Ja, aber das ist ja wirklich ein toller Ratschlag, Applaus dafür. Als nächstes kommt dann vermutlich, schalten Sie Ihren PC nicht mehr ein, bis der nächste Patch kommt. Also diese goldene Himbeere hat sich Microsoft wirklich redlich verdient. Kommen wir zu einem Thema, das es selbst in die Abendnachrichten geschafft hatte, der Diebstahl von Kryptowährungen im Wert von $611 Millionen, eine neue Rekordsumme, wobei der Diebstahl am Ende dann überraschenderweise aber wohl gar keiner mehr war. Aber der Reihe nach, Max, was war da passiert?
Der skurrilste Coup des Jahres.
Ja, wenn wir vorne anfangen, 10. August, Unbekannte stehlen Coins und Token von Ethereum, Binance, Smart Chain und Polygon aus der Plattform Polynetwork im Wert von $611 Millionen. Also was ist da passiert? Mhm. Es gab eine Sicherheitslücke im Protokoll und jemand konnte sich dann wirklich als Hüter, in Anführungsstrichen, also das ist eine spezielle Funktion in den Smart Contracts, ausweisen und die Coins und Tokens der Nutzer dann wirklich auf beliebige Wallets überweisen.
Dann aber entschlossen sich die Betreiber der Plattform zu einem eher ungewöhnlichen Schritt. Sie richteten 3 Multisig-Wallets ein und forderten die Hacker einfach auf, die gestohlenen Coins und Tokens doch bitte, bitte wieder zurückzugeben.
Was in dem Fall tatsächlich auch funktioniert hat, also die haben das tatsächlich gemacht. Gut, unter anderem vielleicht auch deswegen, weil man angeblich ihre Spur verfolgen konnte und dann erklärt hat, man sei kurz davor, die Täter zu fassen und auch deren Wallets schon gesperrt hatte. Aber die haben es tatsächlich eingesehen, oder was heißt eingesehen, die haben erstmal alle Beträge wieder komplett zurücküberwiesen.
Und das Beste daran, also die Hacker erklärt, man habe das ja nur gemacht, um auf die Sicherheitslücke aufmerksam zu machen, bevor Kriminelle die ausnutzen. Man habe ja sowieso immer vorgehabt, die Coins zurückzugeben.
Ja, ich bin mir da auch gar nicht so sicher. Eigentlich so mein Security-Herz schlägt da so in der Brust und sagt, ja, ich würde ihm das sogar eigentlich auch abnehmen, weil er hat das relativ direkt gemacht und dann auch viele Aussagen dazu nochmal getätigt und sehr gut mit denen zusammengearbeitet. Er hat zum Beispiel auch $500,000 hinterher angeboten bekommen von der Firma als Bug Bounty, im Sinne von danke für die gute Zusammenarbeit, danke fürs Aufmerksammachen von der Sicherheitslücke. Also selbst die waren davon überzeugt, dass das nicht in bösartiger Absicht war. Aber diese $500,000 hat er tatsächlich ausgeschlagen.
Oh.
Und das ist verrückterweise, das ist jetzt nicht nur der größte Diebstahl aller Zeiten in diesem Bereich, sondern am Ende wohl auch der verrückteste oder skurrilste. Ein Cyberkrimineller, der dann wirklich hergeht, 600 Millionen klaut, das dann wieder zurückgibt und hinter die Bug Bounty ausschlägt, vielleicht noch irgendwie um Spenden bittet oder was auch immer, das hatten wir auch noch nicht.
Und wir hatten ja schon wirklich viele verrückte Sachen hier. Also ich erinnere nur an die Katze mit dem Vodafone-Vertrag aus unserem letzten Podcast.
Oh, die war gut.
Die war wirklich gut. Kommen wir zu unserem zweiten Dauerthema, der Ransomware, also Schadprogramme, die den Computer sperren und darauf befindliche Daten verschlüsseln. Denn da geht wohl auch weiterhin mächtig die Post ab.
Ransomware. Wieder mal.
Ja, mehr denn je, ne? Also wir haben so ein paar Zahlen hier. Und zwar hat in Q2 in diesem Jahr die Zahl der Ransomware-Betroffenen laut Untersuchungen von Digital Shadows gegenüber von dem Q1 in diesem Jahr ist diese Zahl um 47% gestiegen. Und die durchschnittlichen Lösegeldzahlungen gegenüber dem letzten Jahr, also 2020, sogar um 82% auf $570,000.
Mhm.
Das ist schon eine ganze Menge Geld, aber immer noch günstig, weil die Forderungen der Hacker im Gegensatz zu den Lösegeldzahlungen, die stiegen dann um 518% auf durchschnittlich $5,3 Millionen.
Und das zahlt man nicht mal eben aus der Portokasse. Und mit dem Geld rüsten die Hacker dann auch weiter auf. Experten erwarten ja, dass die bald auch schon auf künstliche Intelligenz setzen werden.
Ja, da gibt es so Ansätze, dass man wirklich die Algorithmen und die Binaries, die Malware-Binaries automatisch verändert, das gibt es eigentlich auch schon lange, um einfach letztendlich den Antivirenprogrammen zu entgehen. Und das ist das übliche Katze-Maus-Spiel. Mhm. Man lässt sich da ein bisschen was einfallen in Sachen Obfuscation. Man verändert das Binary und die Antivirenhersteller ziehen wieder nach. Und das soll mit KI einfach dann noch schneller funktionieren, sodass die, ich sag mal, Viren noch schneller mutieren können.
Mhm.
Und die Antivirenhersteller, die Sicherheitsfirmen müssten dann einfach genauso gegensteuern und das Katze-Maus-Spiel einfach weiterführen.
Ja, im Augenblick aber ist bei den Hackern ja wohl noch größtenteils herkömmliche Handarbeit angesagt. Aber die Hacker, die gehen auch sonst schon gerne mal unkonventionelle Wege bei ihrer, in Anführungsstrichen, Arbeit. Dass die ihre Schadsoftware auch gerne an andere Kriminelle als Ransom as a Service vermieten, das ist ja schon fast ein alter Hut. Neu dagegen ist der Versuch, Mitarbeiter direkt in den Firmen anzuwerben.
Auch ein schöner Ansatz. Also das ist eine neue Version von Lockbit. Die gehen einfach her und infizieren Rechner. Gut, das ist jetzt nichts Neues, aber tauschen das Hintergrundbild auf dem Desktop aus und ersetzen es durch eine kleine Stellenanzeige. Das ist natürlich auch extrem schwierig dann zu entdecken, weil das ist ein Bild und kein Text, den man irgendwie untersuchen könnte. Klar kannst du das Bild auch noch untersuchen, aber wer macht das schon bei einem Bildschirm im Hintergrund?
Mhm.
Und da steht dann einfach irgendwie sowas drauf, möchten Sie ein paar Millionen von US-Dollars verdienen und dazu müssen Sie nur ein paar kleine Daten, Passwörter oder ähnliches, VPN-Zugänge von Ihrer Firma weitergeben. Melden Sie sich doch bitte per Tox Messenger bei uns und dann regeln wir alles Weitere.
Die Idee ist ja an sich gar nicht so dumm. Also wenn man schon mal auf den Rechnern ist, dann kann man es ja gleich mal versuchen und findet so vielleicht auch den einen oder anderen unzufriedenen, vielleicht auch schlecht verdienenden Mitarbeiter, der sich gern mal so eine Million nebenher verdienen möchte. Was aber zumindest nicht in Russland klappt, nicht wahr, Max?
Richtig, aber nicht, weil die alle so gut verdienen oder weil die so loyal zu ihrer Firma wären, sondern weil einfach jetzt festgestellt wurde, dass Ransomware teilweise sehr Russland- oder GUS-freundlich ist. Also zum Beispiel die Revel Ransomware ist so programmiert, dass sie keine russischen Rechner infiziert. Und es wurden 13 der am weitesten verbreiteten Ransomware-Tools dieses Jahr untersucht und keine davon läuft in der Gemeinschaft unabhängiger Staaten. Also in den Staaten, die früher mal Teil von der UdSSR waren, wie Russland, Weißrussland, Ukraine oder sowas. Das ist schon spannend.
Und wie machen die das, dass das da nicht läuft, technisch?
Ja, gut, bestimmte Ländernamen sind dann einfach auf so einer Liste und man überprüft beispielsweise die Systemsprache, die Eingabesprache oder ähnliche Dinge oder die IP-Adresse, wo man sich jetzt gerade befindet.
Hm.
Und falls dann doch mal irgendwas schief geht und man erwischt dann doch irgendjemanden aus dieser Region, dann kommt dann tatsächlich eine Entschuldigung und man gibt die verschlüsselten Daten kostenlos dann wieder frei.
Ja, es wird ja sowieso heftig gemutmaßt, dass gerade die russische Politik, sagen wir es mal vorsichtig, wenig unternimmt, wenn der Verdacht geäußert wird, dass große Hacks aus Russland kommen oder anders gesagt, dass die ihre Finger mit im Spiel haben oder zumindest davon wissen. Also das ist nicht weiter verwunderlich.
Ja, dass das Ganze mit der Cybercrime ein wirklich lohnendes Geschäft ist, zeigen auch unter anderem die Zahlen einer aktuellen Studie des Digitalverbandes Bitkom. Mhm. Und zwar waren 2020 und 2021 9 von 10 Unternehmen in Deutschland von Datenklau, Spionage oder Sabotage betroffen. Und die Schadenssumme belief sich in dieser Zeit auf jeweils rund oder insgesamt 220 Milliarden Euro pro Jahr. Also doppelt so viel wie in den Jahren 2018 und 2019.
Und was für massive Auswirkungen Ransomware-Attacken haben können, das zeigen ja auch die jüngsten Fälle, zum Beispiel Anhalt, Bitterfeld oder eben Kaseya. Da helfen dann nur eine IT mit aktueller, gut gerüsteter Security, aber auch gut ausgebildete und geschulte Mitarbeiter, denn die sind ja immer noch die größte Schwachstelle in einem Unternehmen. Stichwort Social Engineering.
Social Engineering.
Ja, Social Engineering klassischerweise. Ne? Man nutzt die menschlichen Eigenschaften wie Hilfsbereitschaft, Vertrauen, Angst, Respekt, Höflichkeit, nutzt man einfach aus, um Menschen zu manipulieren. Ja, also es gibt zum Beispiel auch so eine Masche, die nennt sich Voice Scams. Das ist jetzt auch gerade mal wieder in Mode. Das heißt, du rufst dann als vermeintlicher Chef an und veranlasst eine Überweisung. Und das Ganze mittlerweile auch teilweise unterstützt von Voice-Emulatoren oder von Tools, die dann die Sprache deines Chefs auch tatsächlich imitieren können oder die Stimme.
Ja.
Und da gibt es jetzt ein Unternehmen, BioCatch nennen die sich, die haben eine Technologie auf Basis von Verhaltensbiometrie entwickelt, um dann die Identität und das Verhalten von Personen während ihrer Bankgeschäfte zu überprüfen.
Ja.
Das klingt jetzt spannend. So ähnliche Ansätze habe ich mal gesehen. Da gab es auch Anbieter für Passwörter oder also Biometrie als zweiten Faktor bei der Eingabe eines Passworts. Und zwar haben die sich genau angeschaut, wie hast du dein Passwort eingegeben? Ja, wie schnell hast du das getippt? Hast du lange auf die Tasten drauf gedrückt oder nicht? Hast du irgendwie einen bestimmten Rhythmus dabei? Hast du irgendwie ein Zeichen immer gesucht? Und ich fand das spannend, die hatten am Messestand einen Monitor stehen und am Monitor klebte das Passwort im Klartext. Mhm. Also immer so, wie man es nicht machen soll, wie es immer so schön plakativ heißt.
Ja.
Und dann hat man versucht, dieses Passwort, was da klebte, einzutippen und das System hat es einfach nicht akzeptiert, weil es eben das Tippverhalten unter anderem erkannt hat. Und das ist jetzt so ein ähnliches Beispiel hier. Da werden dann also während solcher Banktransaktionen so Parameter gecheckt wie Dauer der Sitzung, ne? Also bin ich jetzt länger als gewöhnlich irgendwo drin, unregelmäßige Tastaturanschläge hier auch, ne? Also wird vielleicht irgendwo eine fremde Kontonummer abgelesen, die man sonst gar nicht kennt, die irgendwie neu ins System reinkommt, zögerliches Agieren. Mhm. Wie auch immer man das jetzt so messen kann. Ne? Also zum Beispiel, wenn man vor dem Überweisen dann doch noch mal kurz innehält und normalerweise zieht man das einfach immer durch.
Ja.
Und allgemein ungewöhnlicher Umgang mit dem Endgerät, heißt es da so schön. Also legt der Anrufer zwischendurch das Telefon häufiger mal ab, um irgendwie Anweisungen des Kriminellen irgendwie entgegenzunehmen und dann mal immer wieder was einzutippen. Also solche Dinge. Dadurch soll man halt zumindest versuchen, Betrugsversuche frühzeitig zu erkennen.
Ah ja, das ist sehr interessant. Sehr zu empfehlen ist in diesem Zusammenhang auch der aktuelle Threat Report von Proofpoint mit dem Titel Der Faktor Mensch 2021. Der Bericht legt besonders Augenmerk darauf, wie der Mensch als Schwachstelle von Kriminellen ausgenutzt wird.
Auch da gibt es eine ganze Menge an interessanten Zahlen und Fakten. Also Proofpoint analysiert täglich ungefähr 2,2 Milliarden E-Mails, laut eigener Aussage. Und in 48 Millionen E-Mails fand man im Jahr 2020 Malware.
Das ist eine Menge, ja.
Und jeder fünfte Nutzer fiel darauf herein. Das ist schon eine ordentliche Zahl. Die häufigste Angriffsform ist demnach dann das Credential Phishing, ne? Also dass man natürlich nach Passwörtern und ähnlichen Dingen fragt, wie wir eben auch schon gehört haben. Steganographie, also das Verstecken von Malware in harmlosen Bild- oder Audiodateien, kommt auch mehr und mehr. Also es ist tatsächlich auf dem Vormarsch, sodass das irgendwo schwieriger zu erkennen wird, sage ich jetzt mal. Also insgesamt ist das wirklich ein ziemlich interessanter Report und der dann zeigt, wo wirklich die Gefahren lauern.
Den Link zum kostenlosen Download des Reports finden Sie wie gewohnt in der Beschreibung unseres Podcasts. Ein Thema, das Unternehmen aber mindestens genauso interessieren sollte, ist die DSGVO. Wir hatten ja schon des Öfteren an dieser Stelle erklärt, welche zum Teil saftigen Strafen bei Nichtbeachtung drohen. Und auch, dass viele Firmen da noch immer nicht genau Bescheid wissen, wie anscheinend jetzt ein Unternehmen aus Niedersachsen.
Die DSGVO.
Die hatten, wie sich das eben auch gehört, einen Datenschutzvorfall in ihrem Shop an die Behörde gemeldet und die haben den Shop etwas genauer unter die Lupe genommen. Und dabei kam am Ende heraus, dass die Shopbetreiber eine seit 2014 veraltete Version des Shops nutzen, die auch einfach nicht mehr mit Updates versorgt wird. Und der Hersteller warnt sogar davor, diese Version noch einzusetzen. Die Passwörter sind in dieser Version nur unzureichend gesichert. Also es ist die Passwörter werden zwar gehasht gespeichert mit einem MD5-Hash, aber weder mit Salt noch mit einem vernünftigen Hash-Algorithmus. Also MD5 ist auch nicht mehr ganz so state of the art. Und die hätte man dann ohne deutlich großen Aufwand auch irgendwie erbeuten können, diese Passwörter.
Ja.
Und das Unternehmen muss jetzt am Ende wegen Verstoß gegen Artikel 32 der DSGVO eine Geldstrafe von 65.000 Euro zahlen. Es hätte auch natürlich deutlich mehr sein können. Da aber die Nutzer wirklich schon informiert worden waren darüber, das Passwort zu ändern, kam man dann, ja, in dem Fall tatsächlich noch ein bisschen glimpflich davon.
Man kann es einfach nicht oft genug betonen, die DSGVO ist schon seit geraumer Zeit vom Kann- in den Muss-Zustand gewechselt, also wird schon nichts passieren, gehört da mittlerweile in die Rubrik Famous Last Words, kann man sagen. Und Ihnen wird, welch gekonnte Überleitung, auch nichts passieren, wenn Sie sich unsere nachfolgenden neuen Betrugsmaschen genau anhören. Zum Beispiel warnt das LKA Rheinland-Pfalz und die Verbraucherzentrale vor einem neuen SMS-Trick.
Vorsicht, Falle.
Ja, so wahnsinnig neu ist es ehrlich gesagt nicht. Ne? Man kennt es fast schon so vom Prinzip her. Also man kriegt eine SMS von einer unbekannten Nummer und man hat angeblich eine neue Voicemail-Nachricht, die man dann bekommt, wenn man eben auf den Link klickt. Ne? Also klicken Sie hier zum Abrufen und man ahnt es auch schon, der Link führt dann tatsächlicherweise überraschenderweise nicht zur eigenen Mailbox, sondern fordert auf, erst nochmal eine App runterzuladen, damit man die dann wirklich auch abhören kann. Und das ist natürlich dann gespickt mit Malware. Und diese Malware soll dann Daten vom Smartphone stehlen und massenhaft SMS verschicken, um sich natürlich auch entsprechend weiter zu verbreiten. Also man kann es nicht oft genug sagen, keine Links von unbekannten Nummern anklicken, keine Apps von unbekannten Quellen installieren.
Nein. Einfach nein. N-E-I-N. Nein.
Das könnten wir eigentlich schon als Jingle bei uns einspielen, so oft wie wir das sagen. Das sollte aber auch wirklich jedem klar sein, aber die Dummen sterben wirklich nie aus. Ebenso wenig wie die Masche mit den falschen Ferienwohnungen, vor denen aktuell, sind ja Ferien in manchen Bundesländern, die Verbraucherzentrale Niedersachsen mal wieder warnt.
Ja, das kommt immer mal wieder vor, dass es so falsche Anzeigen gibt, so auf den Standardportalen wie Ferienwohnungen direkt, Airbnb, eBay-Kleinanzeigen und wie sie alle noch heißen. Und das sind dann ungewöhnlich günstige Angebote mit wirklich auch schönen Bildern und dann bucht man das Ganze. Vor Ort gibt es aber dann leider kein Ferienhaus oder es ist schon belegt. Was einen dann stutzig machen sollte, statt einer Anzahlung sollte man gleich sofort bezahlen. Aber es sind so ein paar Auffälligkeiten wie zum Beispiel Name, Anschrift, Telefonnummer des Vermieters fehlen. Das ist schon mal erstmal ganz komisch. Und zur weiteren Kommunikation und zur Buchung muss dann auch die Buchungsplattform verlassen werden. Also da sollte eigentlich auch jedem klar sein, Finger weg, das ist wieder zu schön, um wahr zu sein.
Wie oft wir diesen Satz auch schon wieder wiederholt haben an dieser Stelle. Im letzten Fall unserer kleinen Rubrik alte und neue Betrugsmaschen möchten wir die Betroffenen eigentlich gar nicht wirklich warnen, weil im Grunde haben die es ja wirklich nicht besser verdient. Es geht nämlich um die Leute, die sich Raubkopien von Software aus dem Internet runterladen.
Ja, extra für die haben dann Kriminelle in den letzten Wochen Werbung geschaltet, die bei der Google-Suche dann eben, klar, natürlich ganz oben über den Suchmaschinen erscheint. Und wenn dort dann der Link zur vermeintlich gecrackten Version der Software geöffnet wird, ne, da heißt es dann irgendwie, was weiß ich, Photoshop hier kostenlos gecrackt, wird dann die Malware Mosaic Loader installiert und die stiehlt dann Passwörter, installiert Mining-Software oder schmuggelt andere Trojaner ein. Und ja, damit wird dann unterm Strich, wie so häufig, ein großes Netzwerk von infizierten Rechnern aufgebaut und das kann man später verkaufen, vermieten oder was auch immer. Eigentlich sollte das auch durch die Antivirensoftware erkannt werden. Aber wer gecrackte Software nutzt und gecrackte Versionen, schaltet das häufig auch ab in solchen Fällen. Also ist dann ein bisschen selber schuld.
Was aber wirklich auch ein weiterer guter Grund sein sollte, nur ehrlich gekaufte Software zu nutzen. Und alle anderen merken sich, dass neuerdings auch Werbeanzeigen in der Google-Suche zur Virenschleuder werden können. Zum Schluss, wie versprochen, noch etwas Musik.
Das Bunte zum Schluss.
Richtig, denn bei den schon eben erwähnten Pawnee Awards wird auch unter anderem der beste Song prämiert, der natürlich auch irgendwas mit IT-Security zu tun haben muss. Gewonnen hat der Ransomware-Song von Forrest Braesale, in dem er wirklich die Mathematik beschuldigt, die Verschlüsselung von schlecht gesicherten Computersystemen überhaupt erst zu ermöglichen. Also Verschlüsselung im Sinne von Krypto-Trojaner, dann das Thema Kryptowährung, dass man überhaupt in Bitcoin bezahlen kann und solche ganzen Dinge. Und er sagt, ja, Schuld ist am Ende die Mathematik.
You can blame IT or some Russian sociopath, but personally I blame math.
Ja, ich habe die Mathematik noch nie gemocht. Und mit diesem Geständnis ist unser Podcast heute wieder am Ende angekommen. Ihnen wünsche ich wie immer, bleiben Sie sicher und Hände weg von der bösen Mathematik. Und dir, Max, vielen Dank für deine Erläuterungen und Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao, Matthias.
SkyTail. Online-Akademie für IT-Sicherheit.